Danke an Aisha und Ulrike, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Und ein großes Dankeschön auch an alle anderen 426 Menschen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht umsetzbar. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind diese Woche am Samstag, den 24. Mai in Graz beim Podcast-Festival von der Kleinen Zeitung und machen dort vor Publikum eine Live-Podcast-Aufnahme. Am Vormittag gehen wir nur mit ein paar HörerInnen gemeinsam brunchen und dann geht's auch schon weiter zum Festival, also kommt's gern vorbei und quatscht uns an. Es gibt noch Tickets unter erklärmir.at/graz. Wir freuen uns auf euch.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Klär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 5 der Serie Erklär mir den Krieg und damit der Abschluss. Wir haben bisher gelernt, warum es Kriege gibt, welche Szenarien es für Krieg in Europa gibt, was man selber tun kann, wie man sich vorbereiten kann, wie man Kriege verhindert. Und heute reden wir darüber, wie Kriege enden. Und darüber reden wir, wenig überraschend, wieder mit Franz Stefan Gadi. Hallo.
Servus, Andreas.
Hallo, lieber Franz. Schön, dass du noch immer da bist. Teil 5 unserer Serie Erklär mir den Krieg. Wie hören Kriege wieder auf?
Wie hören Kriege wieder auf? Die Frage ist vielmehr, was sind zuallererst einmal die Kriegsziele? Kriegsziele ändern sich sehr oft. Oft ist es so, dass die eigentlichen Kriegsziele, für die man einen Krieg angefangen hat, nicht die gleichen Ziele sind, wenn der Krieg beendet wird. Oft werden Ziele auch nicht erreicht. Man muss Kompromisse schließen. Oft werden Konflikte eingefroren. Es hängt ganz davon ab. In meinem Buch Die Rückkehr des Krieges sage ich, dass wir quasi uns gerade zu Anbeginn eines neuen Zeitalters der Nachfolgekriege befinden. Und warum befinden wir uns in einem neuen Zeitalter der Nachfolgekriege? Weil es sehr schwierig sein wird, nachdem einzelne Konflikte oder Kriege beendet werden, dass wir tatsächlich eben Frieden garantieren können. Grundsätzlich ist es in der Geschichte nämlich so, dass es immer eine größere Anzahl von Kriegen zwischen zwei Ländern gegeben hat, dass zwei Länder selten nur einmal miteinander Krieg geführt haben. In den letzten Jahrzehnten gab es einen großen Unterschied, weil es eben unter anderem eine zumindest regionale Hegemoniemacht gab, die Vereinigten Staaten, die aber auch global tätig waren und quasi ein Weltpolizist waren und die Konflikte eingefroren haben. Und die Idee von einem neuen Zeitalter der Nachfolgekriege ist, dass zwischen den Kriegen es eigentlich nur Waffenstillstände gibt, weil es eben nicht diesen Weltpolizisten gibt, der quasi Sicherheitsgarantien abgeben kann, das heißt einen Konflikt einfrieren kann. Und dieses Szenario gibt es ja in unmittelbarer geografischer Nähe hier gerade. Es wird gerade davon gesprochen, eben in der Ukraine den Konflikt einzufrieren und dass europäische Staaten und eben nicht die vorherige Hegemonialmacht über Europa, die Vereinigten Staaten, gewillt sind, Sicherheitsgarantien abzugeben. Und nur durch diese Sicherheitsgarantien kann man nämlich quasi einen Konflikt einfrieren beziehungsweise längerfristig einen Frieden garantieren. Sonst gibt es eben nur einen Waffenstillstand, wenn ich das jetzt so ausdrücken kann. Und das große Problem ist eben, dass wenn wir jetzt wirklich in einem neuen Zeitalter sind, wo die Vereinigten Staaten nicht mehr gewillt sind, gewisse Sicherheitsgarantien abzugeben, wie sie es zum Beispiel getan haben in den 1950er Jahren im Koreakrieg. Der einzige Grund, warum der Koreakrieg ein eingefrorener Konflikt wurde, war, weil die Amerikaner gesagt haben, sie schicken Bodentruppen dorthin, die eine Grenze überwachen, eine Waffenstillstandslinie überwachen, und sollte Nordkorea, unterstützt von der Sowjetunion damals oder von China, noch einmal angreifen, den Süden, also Südkorea, würden amerikanische Truppen an der Seite von südkoreanischen Truppen im Ernstfall stehen. Und das sind die Amerikaner zum Beispiel nicht mehr gewillt zu tun in der Ukraine, soweit wir das wissen. Und jetzt ist die Frage, würden europäische Länder gewillt sein, im Notfall hier an der Seite von ukrainischen Truppen eben zu kämpfen gegen Russland? Und deshalb sage ich eben, dass wir wahrscheinlich, weil ich im Moment nicht diesen Willen erkennen kann in Europa, im größeren Rahmen, auch wenn vielleicht eine kleinere Truppe, europäische Abschreckungstruppe in der Ukraine entsandt wird, aber weil ich nicht wirklich erkennen kann, dass europäische Staaten im Großen auf der Welt gewillt sind, einzuschreiten, um einzelne Konflikte einzufrieren und zu unterbinden, würde ich sagen, wir sind am Anbeginn eben dieses Zeitalters der Nachfolgekriege, das vor allem in multipolaren Systemen sehr gegenwärtig war. Man denkt zum Beispiel an die vielen Kriege zwischen Karthago und Rom in der Antike, die zwei Großmächte, die sich bekriegt haben. Es gab drei Kriege, die Kriege zwischen Preußen und Österreich, die über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gegangen sind, die Kriege zwischen Großbritannien, England, damals Frankreich, Königreich Frankreich, die Kriege zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, die Kriege zwischen Indien und Pakistan, die Kriege zwischen Aserbaidschan und Armenien. Hier gab es immer wieder Nachfolgekriege, bis eben früher oder später ein regionaler Hegemon, ein mächtiges Land, eben gesagt hat, wir frieren diese Konflikte ein oder wir tun es nicht. Und hier möchte ich noch was anderes sagen. Wir frieren Konflikte ein. Oft ist es so natürlich, dass in Zeiten, wo eben ein Hegemon die Weltbühne betritt, wo es einen Weltpolizisten gibt oder wo es eben kollektive Sicherheitsabkommen gibt, dass oft Konflikte eben im Keim erstickt werden, aber dass die dann zu quasi permanenten Konflikten auch werden. Man denkt zum Beispiel an die Kriege Israels mit arabischen Nachbarn oder die gesamte Palästina-Frage. In vielerlei Hinsicht hätte, wenn es damals nicht einen Waffenstillstand gegeben hätte, der durch die UN eben verursacht wurde oder eingeläutet wurde, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass die Israelis damals die gesamte palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen und aus dem Westjordanland möglicherweise vertrieben hätten. Und dann wäre quasi Tabula Rasa gewesen. Und jene Leute, die vertrieben wurden, hätten dann so wie die Deutschen, und ich hoffe, ich bin hier nicht unsensibel wegen historischen Analogien, jetzt zu der gleichen Zeit halt in den Jahren 1945 aus Osteuropa vertrieben wurden, die Deutschen, keine Möglichkeit hatten, eben in ihre Stammländer zurückzukehren in Osteuropa, wo sie teilweise seit Jahrhunderten von Jahren gelebt haben und dadurch eben sich in Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern eben der Welt eben neue Existenzen schufen. Man hat quasi die Palästinenser eben während dieser Zeit in ihren Flüchtlingscamps über Jahrzehnte gelassen, mit der Idee, dass sie früher oder später wieder zurückkehren, weil dieser Konflikt eben eingefroren wurde. Und das hat schon in gewisser Weise einen permanenten Kriegszustand dort ausgelöst. Ja? Also wie werden Kriege beendet? Ja, Kriege können eingefroren werden, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es dadurch eine bessere langfristige Lösung eben gibt, um diesen Konflikt wirklich eben beizulegen.
Ja. Weil ja, wie ich auch von dir gelernt habe im Laufe dieser Serie, Krieg ist Politik und Politik geht um Interessensausgleich und das kann man friedlich machen oder das kann man machen, indem ich dir eine Waffe an den Kopf halte. Und wenn wir unterschiedliche Interessen haben und ich setze mich heute durch, dann denke ich mir morgen aber trotzdem, ich will noch immer das Gegenteil und dann warte ich vielleicht auf den nächstgelegenen Moment und dann schlage ich wieder zurück und dann geht's hin und her, bis irgendwann einer entweder die Unterstützung hat von jemandem viel Stärkerem, der dann sagen kann, Schluss jetzt, so wie du das beschrieben hast mit den Amerikanern, die die Deutschen und Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg genommen haben. Und ja, oder man schafft es durch kluge Diplomatie, dass man den Interessensausgleich hinbekommt. Oder ist das wieder meine illusionäre...
Das große Problem, warum Kriege nicht von heute auf morgen ein Ende finden. Also vor allem, das große Phänomen ist ja das Folgende. Man startet einen Krieg, denken wir zum Beispiel an den Ersten Weltkrieg. Die deutsche Offensive im Osten bricht los. Der berühmte Schlieffenplan, der besagt eben, dass das deutsche Westheer durch Belgien marschierend in einer rapiden Umklammerung über Belgien vorstoßend in Nordfrankreich einfällt und dann in rapider Geschwindigkeit auf Paris zumarschiert, Paris einnimmt und dadurch eben einen Frieden quasi in Paris den Franzosen und den Briten diktiert. Dieser Vormarsch wurde in den ersten Augustwochen aufgehalten an der Marne. In Frankreich ist es bekannt als das sogenannte Wunder an der Marne, wo eben französische Truppen teilweise mit Pariser Taxis eben zur Front geschickt wurden. Und die blutigste Schlacht des Ersten Weltkrieges beinahe hat eben dort stattgefunden, wo es noch keine Schützengräben gegeben hat, wo nicht eben die Erde komplett umgewühlt war von Artilleriegranaten und so weiter, ja, wo nicht beide Seiten noch massenweise Maschinengewehre und so weiter eingesetzt haben. Aber da war eine richtige Feldschlacht, eine Bewegungsschlacht, die eben die zigtausende, hunderttausende Tote und Verwundete verursachte. Letztendlich war es aber so, dass dieser Abwehrerfolg der Franzosen den deutschen Vormarsch stoppte, sodass die Deutschen dann letztendlich sich auf gewisse Stellungen zurückziehen mussten. Und dann setzte dieser bekannte Stellungskrieg ein, von dem wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal gehört haben. Also dieser Schützengrabenkampf, dieser klassische, wie er in gewisser Weise in einer 21. Jahrhundert-Version jetzt auch in der Ukraine stattfindet. Und wenn man sich die historischen Daten hier genau anschaut, war es der deutschen obersten Heeresleitung zu dem Zeitpunkt, Ende August 1914, im September 1914, also ein paar Wochen, das auch nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges schon bekannt, dass sie diesen Krieg wahrscheinlich nicht mehr gewinnen können. Früher oder später, vor allem sollten die Amerikaner irgendwann einmal eintreten, würde die materielle Überlegenheit der Alliierten so groß sein, dass die Deutschen und die Österreicher und die Ungarn und die Rumänen dann oder andere potenzielle Alliierten wie die Türken nicht diesen Krieg erfolgreich beenden könnten. Und sie haben trotzdem weiter gekämpft. Warum haben sie weiter gekämpft? Nun, erstens einmal, weil es manchmal so ist, dass es sich mehr lohnt, einen Krieg weiterzukämpfen, als die anderen Konsequenzen anzunehmen. Die deutsche oberste Heeresleitung damals, der deutsche Kaiser, fürchteten sich nicht so sehr vor einem alliierten Sieg, sondern fürchteten vielmehr die Revolution in Deutschland, im Deutschen Reich, die eben durch eine Niederlage eingeleitet werden hätte können oder einem alliierten Sieg quasi und die Ursachen eben die Konsequenzen eben die dadurch eben ausgelöst worden wären.
Auch vielleicht eine Parallele zu Russland.
Auch eine Parallele zu Russland, möglicherweise eine Parallele auch jetzt zur Ukraine. Aber das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das Zweite ist, oder was ich auch jetzt immer wieder gehört habe in Diskussionen, wenn ich mit Leuten rede über den Krieg in der Ukraine, das macht ja keinen Sinn. Warum kämpfen die weiter? Die wissen ja, dass sie nicht gewinnen können. Ja, möglicherweise wissen sie das. Nur wie verhandelt man wirklich das Ende eines Krieges? Man darf nicht vergessen, dass jegliche Vertrauensbasis zerstört wurde, oft durch den Kriegsausbruch, weil hier bewusst manipuliert wurde, um einen militärischen Vorteil oft in der Anfangsphase zu schaffen, bewusst gelogen wird. Und wie kann man mit jemandem verhandeln, der einen quasi noch direkt ins Gesicht gelogen hat und glauben, okay, wir unterzeichnen jetzt ein Papier, das besagt, wir schließen Frieden, wir schießen nicht mehr. Wie ist das möglich? Und es ist das fehlende Vertrauen oft, das es unmöglich macht, schnell nach Ausbruch der Kämpfe ein Ende dieser Kämpfe eben zu beschließen. Und oft ist es so, dass erst ein Kriegsende stattfindet, wenn beide Seiten komplett erschöpft sind. Wenn es wirklich keine militärischen Optionen mehr gibt, wenn, wie im Fall von Deutschland 1918, es so ist, dass unmittelbar möglicherweise eine Revolution bevorsteht, die ja dann auch ausgebrochen ist, die nicht mehr verhindert hätte werden können, meines Erachtens nach, im Jahr 1918, egal wann der Krieg zu Ende gegangen wäre, weil Deutschland schon Anfang 1918 quasi so erschöpft war, auf materieller Ebene, aber auch auf mentaler Ebene, dass, glaube ich, hier ein Prozess in Gang gesetzt wurde, auch in Österreich-Ungarn im Übrigen, wo es vielleicht 1917 schon der Fall war, dass früher oder später es zu einer Art Revolution oder einem politischen Umsturz so oder so gekommen wäre. Aber das sehe ich als die großen Herausforderungen. Erstens eben die Furcht vor etwas Schrecklicheren als einer militärischen Niederlage. Deshalb wird weiter gekämpft. Das war auch im Zweiten Weltkrieg bei den Nazis der Fall, aber auch im japanischen Kaiserreich. Und dann eben das fehlende Vertrauen, dass man überhaupt nicht mit dem Gegner verhandeln kann. Die Idee, die sollen aufhören und sich zusammensetzen, hört man jetzt auch immer wieder. Das funktioniert einfach nicht. Kriege haben natürliche Zyklen, die sie durchlaufen, so brutal das klingen mag. Und die Anfangsphase ist oft nicht die Phase, wo man wirklich sich hinsetzen kann und sagt, okay, wir wollen das Schlimmste verhindern, weil einfach die Emotionen noch hoch sind. Beide Seiten sind hochgerüstet, haben wahrscheinlich nicht die Verluste noch erlitten, die sie erleiden müssen, um irgendwann einmal zu sagen, der Ofen ist quasi aus. Wir setzen uns hin. Jetzt ist es wirklich so, dass wir militärisch nichts mehr erreichen können. Diese Kosten-Nutzen-Analyse funktioniert nicht mehr jetzt da in der Hinsicht, dass wir glauben, militärische Ziele oder politische Ziele durch militärische Mittel zu erreichen.
Aber wenn jetzt dann beide Seiten sehr erschöpft sind, also jetzt denke ich auch an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, dann heißt es ja nicht, dass die zugrunde liegenden Interessensunterschiede, die zum Krieg geführt haben, sind dann ja nicht beigelegt, sondern dann 15 Jahre später.
Genau, und hier ist es so, die große Lektion, die USA haben sich nach dem Ersten Weltkrieg aus Europa zurückgezogen. Es gab nicht diesen Polizisten, der quasi gesagt hat, okay, wir frieren diesen Konflikt ein. Es war ein freies Spiel der Kräfte sozusagen. Deutschland hat gesagt, okay, wir sind nicht besiegt worden auf dem Gefechtsfeld, auf dem Schlachtfeld. Uns wurde der Dolch in den Rücken gerammt, durch Zivilisten, durch die Kommunisten, durch andere Elemente in der Gesellschaft, die Juden und so weiter. Und daher ist es so, dass wir noch einmal versuchen, die Hegemonie über Europa zu erlangen. Und wir werden früher oder später uns wieder bewaffnen. Deshalb redet man ja auch oft in der Geschichtsschreibung. Also Winston Churchill hat zum Beispiel vom 30-jährigen Krieg gesprochen, 1914 bis 1945 oder dem 30-jährigen Krieg der Moderne sozusagen, ja, mit einem Waffenstillstand dazwischen. Und das ist das klassische Beispiel, wo diese Jahre zwischen 1918 und 1939, ja, diese 20 Jahre sozusagen ungefähr als Waffenstillstand nur gegolten haben und nicht als eigentlichen Frieden. Und das ist ein Zeitalter, in dem wir uns, glaube ich, jetzt langsam wieder befinden, wo es eben nicht mehr diese Garantiemächte gibt wie die USA, die bereit sind, eben nach dem Ende eines Krieges oder nach einem Waffenstillstand zu sagen, okay, beide Seiten haben jetzt nicht ihre Ziele erreicht oder es hat nicht in der totalen Niederlage von Land A gemündet oder Land B. Und aus diesem Grund ziehen wir quasi unsere Truppen zwischen die zwei Streitparteien ein und schauen, dass dieser Konflikt über Jahrzehnte eingefroren ist, bleibt und irgendwann gibt es vielleicht dann in 50, 60 Jahren tatsächlich einen Friedensvertrag und es gibt keinen Kriegsgrund mehr. Ja? Nein, beide Seiten nutzen diese Zeit des Waffenstillstands nur, um sich neu zu bewaffnen und noch einmal eben versuchen, ihre Kriegsziele, die sie eben nicht erreicht haben in dem vorherigen Konflikt, nun in einem Krieg der Zukunft zu erreichen. Und das ist ein Szenario, das wir jetzt auch in der Ukraine möglicherweise beobachten müssen, wo es möglicherweise einen Waffenstillstand gibt mit schwachen Sicherheitsgarantien oder gar keinen Sicherheitsgarantien. Und in dieser Hinsicht bin ich nicht optimistisch, dass es nicht irgendwann einmal dann in Zukunft einen noch brutaleren, größeren Nachfolgekrieg geben wird, wie er eigentlich in der Geschichte gang und gäbe war in der Vergangenheit.
Ist dann das Einzige, was realistisch den Krieg beenden kann, quasi die Androhung eines noch viel ärgeren Krieges, nämlich diese Sicherheitsgarantie, wenn, also wie es die Amerikaner früher gemacht haben, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt den Kosovo angreift, dann kommen wir, ihr bösen Serben? Oder, also ist dann die einzige Möglichkeit, den Krieg wirklich nachhaltig zu beenden, indem Europa diese eine sehr überzeugende Abschreckung und Sicherheitsgarantie für die Ukraine übernimmt und tatsächlich dann auch gewillt ist und das überzeugend ist für Russland, dass nicht wie die Russen die Europäer gerne abtun als die Verweichlichten mit Europäer, mit dem man tun kann, was man möchte, weil die sind eh nicht wehrfähig, sondern dass man tatsächlich ausstrahlt, nicht mit uns, wir akzeptieren das nicht hier in Europa.
Zuallererst einmal, ich kann die Zukunft natürlich nicht voraussagen und ich denke auch nicht jetzt in richtig oder falsch oder das tritt ein und tritt nicht ein. Ich denke in Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn es keine harten Sicherheitsgarantien gibt und ich möchte auch hier dezidiert sein, wenn es keine europäischen Bodentruppen, die wirklich ein robustes Mandat haben, in der Ukraine gibt, die integriert sind mit den ukrainischen Streitkräften sozusagen, ja, die auch gewillt sind, gegen Russland Krieg zu führen im Ernstfall und wo auch politisch der Wille herrscht, in europäischen Ländern im Notfall gegen Russland Krieg zu führen. Das sind robuste Sicherheitsgarantien. Ja, wenn die nicht zustande kommen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es einen Nachfolgekrieg geben wird. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass es eintreten wird, aber zurückblickend auf die Geschichte, auf andere Faktoren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das passieren wird. Vor allem, wenn beide Seiten nicht ihre eigentlichen Kriegsziele erreicht haben. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, hier geht es wieder um die Glaubwürdigkeit. Eine glaubwürdige Abschreckung muss im Gegner auslösen, dass eine gewisse Glaubwürdigkeit herrscht, dass eben der Verteidiger bereit wäre, tatsächlich Militärgewalt einzusetzen. Und das bringt uns wiederum zur großen Gretchenfrage, würde Europa oder würden einzelne europäische Staaten einen potenziellen Krieg mit Russland riskieren, der auch potenziell auf die nukleare Ebene gehoben werden kann? Und hier ist wiederum die große Frage, was bedeutet die Ukraine tatsächlich für die europäische Sicherheitsarchitektur? Diese Frage haben wir nie wirklich fundiert beantwortet. Dadurch haben auch viele politische Entscheidungsträger und Trägerinnen kein wirkliches politisches Mandat, Entscheidungen dieser Tragweite zu treffen für Bürgerinnen und Bürger ihrer respektiven Länder. Und wir haben uns, wie man im Österreichischen sagen würde, immer weiter gewurschtelt. seit 1989 quasi, haben wir nicht genau gewusst, was der Platz der Ukraine in dieser Sicherheitsarchitektur sein sollte. Oft wurde dann gesagt, die Ukraine muss neutral bleiben. Nein, die Ukraine kann nicht neutral bleiben. Sie ist zu wichtig geostrategisch für Russland. Sie ist aber auch zu wichtig wahrscheinlich für Europa, um sie Russland zu überlassen. Oder auch nicht. Es ist nicht in Stein gemeißelt, möchte ich sagen, dass wenn die Ukraine fällt, ja, dass Russland wirklich aggressiv nach Westen expandiert. Es gibt immer andere Möglichkeiten. Die Frage ist, gehen wir in einen Konflikt wegen Prinzipien oder harten nationalen oder europäischen Interessen? Und es ist immer besser, in einen Konflikt zu treten für sehr harte, klar definierte Interessen als für Prinzipien, möchte ich hier unterstreichen. Ja. Das macht mich vielleicht nicht sehr populär in gewissen Kreisen, aber wir haben ein grundsätzliches Problem, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, dass wir grundsätzliche Fragen vor Kriegsausbruch uns oft nie stellen. Und die ist, was wollen wir erreichen? Was sind unsere tatsächlichen Interessen? Was ist eine Exit-Strategie eben? Wie kommen wir aus diesem Krieg raus? Wie können wir diesen Krieg wieder beenden? Und was verhindern, was können wir jetzt schon tun, um quasi eine Verschiebung von Kriegszielen, die ja sowieso wahrscheinlich stattfinden werden, im Groben und Ganzen dennoch eben zu reduzieren oder auch zu verhindern? Weil wenn man an die Kriege in Afghanistan denkt, im Irak, aber auch Amerikas Krieg in Vietnam oder viele andere Kriege, haben sich die Kriegsziele während dieser langen militärischen Konflikte immer wieder verändert. Dadurch musste sich die Strategie adaptieren, dadurch mussten einfach andere Pläne ausgearbeitet werden. Und dann war es oft so, dass man sich irgendwann einmal die Sinnfrage gestellt hat, warum sind wir eigentlich dort? Und dann gab es 5 oder 6 verschiedene Gründe, die eigentlich alle keinen Sinn machten. Irgendwann einmal war es so, dass in Afghanistan das Argument war, wir kämpfen in Afghanistan für die Frauen Afghanistans. Alles schön und gut, verstehe ich, eine noble Sache, aber dafür müssen nicht europäische, amerikanische und afghanische Zivilisten sterben, salopp gesagt. Da gibt es andere Methoden auch und das kann nicht der Grund sein, warum man ein Land angreift.
Mhm. Und wie siehst du das oder was gibt es da für unterschiedliche Interpretationen der Rolle der Ukraine für die europäische Sicherheit?
Hier gibt es 2 Punkte. Der erste Punkt ist der, dass wenn man sagt, Russland will eine komplette Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur und ich tendiere in diese Richtung, muss ich auch jetzt ehrlich gesagt zugeben, dann wäre das Argument, dass es besser ist, Russland in der Ukraine zu stoppen, als Russland im Baltikum zu stoppen, in Polen zu stoppen oder eben in einem anderen europäischen oder NATO-Land. Ja? Das heißt, wir ziehen quasi die rote Linie, Europa zieht die rote Linie in der Ukraine und sagt bis hierher und nicht weiter. Das andere Argument wäre eben, nein, es geht Putin nur um die Ukraine, es geht Russland nur um die Ukraine und wenn die Ukraine er sich einverleibt hat, Wladimir Putin, dann wird es ein Ende des Krieges geben und dann können wir quasi back to business as usual. Und wir können wieder mit Russland Beziehungen aufnehmen, wir können mit Russland zusammen eine neue Sicherheitsarchitektur konstruieren. Dann erschaffen wir gemeinsam mit Russland eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa, die nicht nur Russland nützt, sondern auch Europa, wie die Chinesen sagen würden in ihren offiziellen Dokumenten immer eine sogenannte Win-Win-Strategie. Ob das dann tatsächlich Win-Win ist, wage ich zu bezweifeln für die Europäer. Es wäre auf jeden Fall ein Sieg möglicherweise für Russland. Die Frage ist, ist es tatsächlich so, dass Russland dort aufhören würde in der Ukraine?
Jetzt sind wir wieder bei dem Informationsdefizit.
Wir sind bei diesem Informationsdefizit beziehungsweise bei der fehlenden Möglichkeit, tatsächlich die Absichten des Gegners hundertprozentig einschätzen zu können.
Und wenn es jetzt darum geht, dass Europa da eine glaubwürdige Abschreckung herstellt und wir reden ja jetzt von einem unmittelbaren Waffenstillstand, der hergestellt werden soll und die Amerikaner, die jetzt relativ kurzfristig eine Kehrtwende in Europa an den Tag legen. Können EU-Länder oder auch Großbritannien, können die überhaupt in so kurzer Zeit eine glaubwürdige Abschreckung in der Ukraine herstellen, dass da tatsächlich ein stabiler Frieden entstehen kann?
Ich glaube, was nicht passieren darf, und ich habe das sehr stark in Deutschland gemerkt, ja, was nicht passieren darf, ist, dass wir sagen, wir stecken den Kopf in den Sand, wir können sowieso nichts militärisch leisten. Und ich habe das, glaube ich, in einer der vorherigen Episoden gesagt, eben für mich war das sinnbildhaftig, wie ich eben in Litauen war vor einiger Zeit und ein deutscher Diplomat aufgestanden ist, nachdem ich mehrere militärische Optionen durchgegangen bin, bei einer Reihe von NATO-Botschaftern und gesagt hat, ohne die Amerikaner können wir militärisch nichts machen in Europa. Das ist die falsche Einstellung, weil das untergräbt jegliche militärische Glaubwürdigkeit. Nein, wir können einiges machen. Es nützt nur sehr wenig, weil ich da einige Positionspapiere gelesen habe, wo dann gesagt wird, die Europäer müssen 300.000 Mann in die Ukraine schicken und ich weiß nicht, 1.000 Kampfflugzeuge, 2.000 Panzer, das geht natürlich nicht. Ich rede von einer kleinen Truppe. Ich habe das mal im Dezember 2024 auch beschrieben in einem Artikel für Foreign Policy. Ungefähr 5 Brigaden. Das kann alles sein von 25.000 bis 30.000 Mann. Das sollten wir in Europa schaffen, die integriert sind mit den ukrainischen Streitkräften hinter der Frontlinie. Das könnte auch so sein, dass entlang der Front es dann eine zusätzliche UN-Truppe gibt, die aus Truppenkontingenten des globalen Südens eben besteht, die vielleicht den Russen wohlgesonnener sind. Alles Zukunftsmusik. Wir müssen auch wissen, wie die Russen darauf reagieren würden. Würden die Russen so etwas zulassen? Machen wir es trotzdem, obwohl die Russen es nicht zulassen würden? Alles Fragen eben, die wir beantworten müssen. Was ist dann tatsächlich die Rolle der Amerikaner? Würden die Amerikaner tatsächlich sagen, sie lassen uns alleine? Ich möchte nur eine Sache widersprechen, eben diese plötzliche Wende, die du besprochen hast hier. Es war keine plötzliche Wende der Amerikaner. Und da möchte ich wieder auf mein Buch kurz vielleicht hinweisen. Ich beschreibe das hier. Es ist ein struktureller Wandel, der lang absehbar war. Und die Amerikaner haben mehrmals signalisiert, was sie tun werden. Und ich bin mir nicht sicher, dass es nicht auch unter einem demokratischen Präsidenten vielleicht früher oder später so geendet hätte. Vielleicht nicht so rapide, nicht so schnell. Demokratische Präsidentin, sollte ich sagen. Aber eins war klar, die Stoßrichtung Amerikas war eindeutig, dass sie früher oder später die Ukraine an die Europäer übergeben wollen. Mhm. Und wir müssen mit diesem Problem jetzt umgehen.
Aber in dem Szenario, das du am realistischen einschätzt, nämlich dass Russland nicht einfach mit der Ukraine zufrieden ist, sondern eher noch expansiver ist und da mehr an der Sicherheitsordnung Europas ändern möchte und zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen möchte, welches Interesse hätte Russland denn dann jetzt dazu zu stimmen und zu sagen, okay, Waffenstillstand und bitte stellt eure europäischen Brigaden hin, ist okay für uns?
Ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Der erste Schritt in diesem ganzen Prozess ist eine Stabilisierung der Front. Beziehungsweise muss Russland zuallererst überzeugt werden, dass es militärisch diesen Konflikt nicht mehr gewinnen kann, beziehungsweise die Ziele nicht mehr erreichen kann. Das heißt, die oberste Priorität für Europa sollte sein, die Ukraine militärisch weiterhin noch zu unterstützen. Erst wenn Russland irgendwann einmal möglicherweise im Herbst erst dieses Jahres einsieht, okay, wir kommen nicht mehr weiter, wir verlieren 20.000, 25.000 Mann im Monat, die Ukraine verlieren viel weniger, und dass früher oder später eben diese Verluste zu einem Umdenken im Kreml führen. Ob das passiert, weiß ich nicht, aber das ist mal der erste Schritt. Nur dann ist es glaubwürdig, dass Russland einem Waffenstillstand zustimmen würde. Würde es vorher einem Waffenstillstand zustimmen, jetzt sagen wir mal, in den kommenden Wochen, Monaten, wann auch immer in diesem Jahr, dann ist es so, dass es womöglich nur eine reine Taktik ist, um quasi Zeit zu schinden oder eben schnell nachzurüsten, aufzurüsten, neu sich zu gruppieren und dann irgendwann einmal wieder neu anzugreifen, um doch noch militärische Realitäten Boden in der Ukraine eben zu schaffen. Ich habe immer wieder gesagt und betont, Russland hat kein tatsächliches Interesse, diesen Konflikt im Moment zu beenden, nur wenn Russland glaubt, eben militärisch nicht mehr gewinnen zu können.
Das heißt, wir sollten die Ukraine aufrüsten, wir sollten europäische Brigaden dort stationieren und glaubwürdig vermitteln, dass Europa einen erneuten Angriff Russlands auf die, nehmen wir es dann, Rest-Ukraine akzeptieren. Und wir sollten gleichzeitig die Wehrfähigkeit der EU steigern. Wir müssen uns heute selbst um unsere Verteidigung kümmern und können uns nicht mehr ausschließlich auf die US-Amerikaner verlassen.
Aber das Wichtigste, glaube ich, was ich hier noch einmal unterstreichen will, die allererste Frage ist eben, die es zu beantworten gilt, was bedeutet uns wirklich die Ukraine in der europäischen Sicherheitsarchitektur? Nur wenn wir diese Frage eindeutig beantworten mit einem Ja, Nein, können wir etwaige Risiken abschätzen oder einkalkulieren, was wir gewillt sind, auch für den Erhalt der Souveränität der Ukraine zu tun auf militärischer Ebene. Weil sonst haben wir wieder das Problem, dass unsere Kriegsziele oder unsere Ziele eben sich verschieben, beziehungsweise dass auch ein Land wie Russland hier diese Uneinigkeit ausnutzen kann. Weil es würde natürlich darauf hinauslaufen, dass wir in einer Koalition von anderen Staaten eben im Ernstfall gegen Russland Krieg führen würden. Und da kann es schon sehr leicht passieren, dass eine Uneinigkeit militärische Nachteile kreiert, beziehungsweise Churchill hat einmal gesagt, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als mit Alliierten oder Verbündeten zu kämpfen und das ist, ohne sie zu kämpfen. Und ich glaube, diese Uneinigkeit würde sich früher oder später rächen. Und deshalb plädiere ich sehr stark, dass wir eben ganz, ganz eine konkrete Antwort auf diese Frage eben haben müssen, bevor wir irgendetwas machen. Abseits der Rhetorik. Ich glaube, in der Rhetorik sind wir Weltmeister in Europa. Ja? Also wir sind solidarisch mit der Ukraine. Wir stehen der Ukraine bei, bla bla bla. Nein, das sind wir nicht. Wir sind nicht gewillt, möglicherweise einen Krieg mit Russland zu riskieren für die Ukraine. Und das müssen wir auch deutlich sagen. Und die große Frage ist eben, was bedeutet die Ukraine für uns? Aber die noch größere Frage, die daraus resultiert, ist, sind wir bereit, einen Krieg mit Russland für die Ukraine zu kämpfen?
Und wenn wir das verneinen, realistischerweise, und sagen, okay, da gibt es keine Einigkeit der Großen.
Dann ist es auch so, dass die Glaubwürdigkeit einer Abschreckungstruppe sehr stark reduziert sein würde. Das heißt also, eigentlich ist es völlig sinnlos, dann eine Truppe in die Ukraine zu schicken, weil sie möglicherweise Russland nicht abschrecken würde, den Krieg wieder anzufangen. Weil sie glauben eben, wir schießen die ersten paar Raketen auf die Europäer ab und die ziehen einfach ab, beziehungsweise es gibt Uneinigkeit, es gibt neue Wahlen in den Ländern von diesen einzelnen Ländern, die Truppenkontingente stellen. Ja, und es werden vielleicht Parteien der extremen Linken, extremen Rechten, der populistischen Linken, populistischen Rechte gewählt oder Koalitionen gebildet, die eben vielleicht Antikrieg pro-russisch sind in gewisser Weise oder nur Antikrieg und dann zufällig eben quasi pro-russisch auch sind, die dann die Truppen aus dieser Allianz herausnehmen. Das gab es in der Kriegsgeschichte immer wieder, dass zu gewissen Zeitpunkten eben Länder die Seiten gewechselt haben. Ich denke immer daran, 1762 zum Beispiel, eben wo es der Fall war, dass Preußen wirklich am Ende war seiner Kräfte und plötzlich eben in Russland die Zarin gestorben ist, die Erzfeindin eben Friedrichs des Zweiten oder Friedrichs des Großen, ja. Und plötzlich ein Bewunderer Friedrichs, ein Neffe, glaube ich, der damaligen Zarin eben an die Macht gekommen ist, der große Bewunderung hatte eben und nur einige Monate lang aber regierte, aber große Bewunderung hatte für Friedrich und eben die russischen Truppen abgezogen hat von der Front und dadurch konnte Preußen sich erholen und hat letztendlich dann noch quasi die totale nationale Niederlage verhindert im Siebenjährigen Krieg. Und es gibt diese Anekdote eben, dass Adolf Hitler geglaubt hat, jetzt bricht die Koalition auseinander im April 1945, wie er vom Tod Roosevelt, des amerikanischen Präsidenten, im April eben erfuhr, wo er dachte, okay, jetzt kommt die Wende, wie damals eben 1762 oder was, im Januar 1761, ich kann mich nicht genau erinnern. Und Goebbels auch in seinem Tagebuch festhielt, okay, jetzt kommt die Wende, der Führer glaubt, die Wende kommt noch und sie kam natürlich nicht. Ja. Also es ist nichts, in irgendeiner Weise wiederholt sich die Geschichte natürlich nicht. Ja. Aber ich will damit sagen, es ist durchaus möglich, dass solche Dinge dann passieren können, wenn eben es nicht klare Absichtserklärungen gibt. Und ich sage auch jetzt nicht, ich glaube, die Ukraine ist wichtig für die europäische Sicherheitsarchitektur, aber was ich glaube, ist sekundär, es muss eine politische Einigkeit geben. Wenn man eben sagt, das wird möglicherweise die schlimmste, gefährlichste Mission Europas seit Ende des Zweiten Weltkrieges, es könnte einen Krieg mit Russland riskieren, möchte ich, dass wir da nicht unüberlegt reingehen.
Und wenn man eben sagt, nein, wir sind nicht gewillt, dann könnte man es quasi gleich lassen. Also dann überlässt man, dann tut man vielleicht weiter wursteln wie bis.
Ich würde sagen, weiter wursteln ist keine Option mehr. Dann würden wir einfach sagen, okay, wir müssen damit leben, dass die Ukraine Russland einverleibt wird in irgendeiner Weise, dann müssen wir vielleicht auch überlegen, früher oder später, dass die ukrainischen Streitkräfte oder zumindest die Ukraine, die dann geblieben sind und nicht geflohen sind in den Westen, in die russischen Streitkräfte integriert werden. Also es gibt einen Machtzuwachs auf militärischer Ebene für Russland und dass Russland dann sich bestärkt fühlt, in einigen Jahren doch noch eine militärische Aggression gegen ein Land in der Europäischen Union oder der NATO, sollte sie da noch existieren, zu starten. Das heißt, nicht Truppen in die Ukraine zu schicken, bedeutet nicht, dass wir wiederum den Kopf in den Sand stecken, sondern dennoch nachrüsten, dennoch überlegen, brauchen wir eine europäische schnelle Eingreiftruppe, die nicht nur 10.000 Mann hat, möglicherweise 100.000 Mann, brauchen wir ein de facto europäisches Heer, eine Streitkraft, übergestülpt über die nationalen Streitkräfte, die es immer geben wird. tun wir alles, damit eben die europäische Rüstungsindustrie ausgebaut wird, die Kapazitäten gesteigert werden, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ja, tun wir alles, um quasi Desinformationskampagnen vorzubeugen, um eben erzieherische Maßnahmen einzuführen, dass man einfach besser mit diesem Phänomen der Desinformation oder der hybriden Kriegsführung in der Gesellschaft umgehen kann. Tun wir alles, politische Gräben zu überbrücken innerhalb unserer Gesellschaften. Gehen wir aufeinander zu, suchen wir den Dialog, schauen wir, dass wir Gemeinsamkeiten finden, eben auch mit den Parteien, mit denen wir normalerweise nichts zu tun haben wollen. Letztendlich sollten wir den Glauben schenken anderen Parteien, dass sie auch nur die eigenen Interessen, also die eigenen nationalen Interessen im Vordergrund haben und nicht alles Akteure sind von fremden Ländern. Tun wir das alles? Bereiten wir uns vor? Bereiten wir uns vor auf einen militärischen Konflikt, um einen militärischen Konflikt letztendlich abzuschrecken? Das Abschreckungsprinzip, also wer den Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Dieses Prinzip wird auch nach der Ukraine noch wahr sein.
Franz, das ist so ein schönes Schlusswort. Ich frage dich trotzdem, gibt es noch etwas, was du meinen ZuhörerInnen und ZuseherInnen am Ende dieser fünfteiligen Serie über den Krieg mitgeben möchtest?
Ich glaube, das Wichtigste wäre eben mein Plädoyer, dass man sich mit diesem Thema, so ungemütlich es auch sein mag, auseinandersetzt. Man wird nicht automatisch zum Kriegstreiber, wenn man auf eine Abschreckungspolitik setzt. Vielmehr, wenn man den Frieden will, muss man unangenehme Wahrheiten in die Augen schauen. Wir können einen europäischen Krieg noch verhindern. Es ist nicht unausweichlich, dass es zu zukünftigen Kriegen kommen wird. Wir können es schaffen mit einer klug durchdachten Sicherheitspolitik. Wir sind in sehr unruhigen Zeiten. Wir sind in einer Zeit, die wirklich vergleichbar ist mit dem Mauerfall 1989, meines Erachtens nach. Die Welt dreht sich gerade auf dem Kopf, aber wir können diese Herausforderungen mit Sicherheit meistern. Deshalb würde ich sagen, in der Vergangenheit hieß es mal, Gustav Mahler hat den Satz gesagt, wenn die Welt untergeht, zieht er nach Wien, weil in Wien passiert alles, glaube ich, 40 Jahre später. Dieser Satz gilt nicht mehr. Im Moment ist es so in dieser globalen Welt, dass alles gleichzeitig passiert. Das muss uns aber nicht Angst machen. Wir müssen nur jetzt die richtigen Schritte setzen, eben vor allem auf der sicherheitspolitischen Ebene, dass wir dann wirklich auch für die nächste Generation den Frieden auf diesem Kontinent eben aufrechterhalten können. Und mit diesen Worten möchte ich vielleicht jetzt auch enden.
Lieber Franz, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Kriege enden selten erfolgreich. Also wenn man Erfolg daran misst, was das ursprüngliche Ziel bei Kriegsantritt war. Krieg ist viel zu komplex und Kriegsziele werden meist nach wenigen Tagen oder Wochen adaptiert. Meistens enden Kriege durch Kompromisse, Erschöpfung oder aus ihnen wird ein eingefrorener Konflikt. Zweitens, ohne Hegemon ist das schwierig. Wenn es nicht eine überlegene Macht auf der Welt gibt, die einen Frieden auch durchsetzen kann, dann macht es das wahrscheinlicher, dass beendete Kriege immer wieder neu aufpoppen. In dieser Situation sind wir leider derzeit global. Drittens, Europa braucht Klarheit. Wir müssen entscheiden, ob wir gewillt sind, für die Ukraine im Notfall in den Krieg zu ziehen. Wenn europäische Nationen wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen oder Italien nicht dazu bereit sind, können sie auch keine glaubwürdigen Sicherheitsgarantien abgeben.
Hallo, hier ist wieder euer Hörer des Monats, Peter. Ich fühle mich nach wie vor echt sehr geehrt, diesen Titel im Land der so vielen Titel innehaben zu dürfen, denn den hat ja nun wirklich nicht jeder. Noch ein bisschen was zu mir. Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gern Musik, ob live klassisches im Musikverein, ob poppiges, rockiges im Stadion, ob echte Volksmusik im Wirtshaus oder von der Konserve. Ich bin so ein echter Hi-Fi-Genießer, ein Hi-Fi-Nerd, sammle viele, viele hundert CDs und genieße das einfach total, entschleunigt, entspannt, gibt Kraft und ist einfach eine coole Sache. Nun die wirklich wichtigen Dinge, dass der Podcast Erklär mir die Welt so toll funktioniert, ist vor allem dank der Mitarbeit von Valentina Pfadner und Thomas Peltmann möglich. Den tollen Kameraschnitt und Videoschnitt erledigt Alexander Kohmann von DoMotion. Ebenso den großartigen Audioschnitt erledigt Dominik Lanterdinger von AudioFunnel. Für die so wichtige Vermarktung sorgt die Therese Iliasch und der Stefan Lasnik von MissingLink. Nochmal vielen Dank an die vielen Unternehmen, die schon Werbung im Podcast geschaltet haben. Extrem wichtig. Man kann auch kleinere Werbebuchungen bei Erklär mir die Welt bestellen von 1.000 bis 2.500 Euro. Das geht unter erklärmir.at/werbung oder kontaktiert sonst bitte die Therese und den Stefan von Missing Link. Danke auch an die Unterstützerinnen und Unterstützer von kleineren Beträgen, die das möglich machen, dass es einen Podcast wie Erklär mir die Welt gibt. Auch ich unterstütze das ein bisschen und da kann man sich sehr gerne leisten, ein paar Bier weniger und dafür in die Wissensvermittlung investieren. Ich habe bei mir auf WhatsApp als Status den Spruch Möga, make Österreich gescheiter again. Da passt dir genau Erklär mir die Welt dazu. Heute habe ich meinen Lieblingstipp, das war die Folge 336, Hans Rauscher und Andreas über liberale Demokratie, die leider weltweit wackelt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit, euer Peter.